Ja, liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, liebe Gäste, normalerweise würde ich gar nicht mehr hier stehen, wenn mich der Herr Jesus, von dem vor uns auch schon mal die Rede war, nicht aus dieser grausamen Grube herausgezogen hat. So steht es im Psalm 40, er zog mich aus der grausamen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm, das könnt ihr mal auch übersetzen mit stinkigen, dreckigen Schlamm, und stellte mich auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Und das ist symbolisiert auf meiner Bibel vorne drauf. Da ist die Hand, die vom Kreuz hinunterreicht in die Grube. Das ist das alte Acker-Symbol. Und dazu steht, wo das Kreuz in der Mitte steht, werden Menschen frei von ihrer Sucht. Das ist im Blauen Kreuz seit der letzten Hauptversammlung wieder ein Stück weit Realität geworden. Da wurde ganz klar herausgestellt, dass wir wieder Jesus-zentrierter arbeiten müssen. Der Dr. Klaus Richter hat es ganz klar ausgestellt. Kann man ein Stück weit dankbar sein, denn die Entwicklungen der letzten Jahre gingen eher in die andere Richtung. Mein Name kennt ihr, ich bin der Jörg, ich bin verheiratet, das wisst ihr auch, und habe insgesamt 3 Frauen, das wisst ihr auch fast alle. Also meine verheiratete Frau und die 2 Töchter. Und ich wuchs behütet bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater auf. Meine Eltern waren geschieden, weil mein leiblicher Vater trank. Behütet nicht zuletzt deswegen, weil mich mein Stiefvater wie seinen eigenen Sohn angenommen hatte. Mit etwa 8 Jahren suchte ich den Kontakt zu meinem leiblichen Vater. Das steckt an uns drin, dass wir wissen wollen, wer ist nun mein Vater, und ich habe ihn ja auch als Kind ein Stück weit kennengelernt und ich habe dann auch ausfindig machen können, wo er wohnt, und bin dann auch hin und hatte ich auch gefreut. Aber zu diesem Zeitpunkt trank er noch. Und meine Familie oder meine neue Familie wollte das natürlich mit aller Gewalt verhindern. Ist ja verständlich. Als ich 10 war, kam ich durch einen Schulfreund zur Christenlehre. Mein Schulfreund war Pfarrerssohn. Er saß in der Schule neben mir und sagte, komm doch einfach mal mit. Und ich bin mitgegangen. Beim ersten Mal habe ich gedacht, das ist vermisst, was hier erzählt wird. Aber es gab Westschokolade, es gab Westkaugummi. Und dann kam ich auch ein zweites und ein drittes Mal mit. Und dann sagte mir auch ein Stück weit der christliche Glaube zu. Obwohl ich mich noch nicht bekehrt hatte. Aber es gibt ja so verschiedene Formen von Glauben. Ne? Es gibt ja auch Menschen, die denken, ja, ich glaube an Gott, ich werde schon irgendwie in den Himmel kommen. Fast zeitgleich wurde mein leiblicher Vater frei vom Alkohol. Und ich will da jetzt nicht allzu viel hineinlegen, aber ich sehe schon gewisse Zusammenhänge. Er wurde frei, wie er immer betonte, durch Jesus Christus. Damals verstand ich das mit diesem Jesus Christus noch nicht. Aber ich war dankbar, dass ich meinen Vater wieder hatte. Und es begann eine wunderbare Zeit mit meinem leiblichen Vater, denn er hatte wieder richtig Zeit für mich und meine kleinen Probleme. Ging in den Konfirmandenunterricht, ging in die junge Gemeinde und begann dann mit 16 Jahren eine bergmännische Lehre bei der SDRG Wismut. Der Beruf machte mir auch Spaß, aber ich fand auch Gefallen an den Bräuchen, besonders nach der Mittel- und nach der Nachtschicht. Dort wurde in der Kantine so manche Flasche geleert. Das ging dann weiter im Bus. Wir wurden ja hin und her kutschiert, hatte ja ein riesiges Transportunternehmen, die Wismut, gehabt. Und oftmals sind wir dann nach der Mittelschicht noch nach Werdau ins Stadtcafé. Die hatten auch noch bis um 4 auf. Es ging heiß her. Manchmal Samstag nach der Nachtschicht torkelte ich durch das Wohngebiet. Die Leute sind alle in Konsum zum Bäcker gelaufen und ich kam von der Schicht und war am frühesten Morgen schrotzbesoffen, peinlich mitunter. Die Warnungen meines Vaters, die schlug ich in den Wind. Hat immer mal gesagt, reiß dich zusammen, denk daran, was ich erleben musste, mir kann das doch nicht passieren. Habe ich immer gesagt. Als ich 19 war, starb mein Vater an Kehlkopfkrebs. Er hatte die Sucht, durch seinen Heiland überwunden, konnte aber von der Zigarette nicht lassen. Und der Alkoholismus in Verbindung mit starker Raucherei ergibt dann diesen Kehlkopfkrebs. Und wer an Kehlkopfkrebs stirbt, der stirbt nicht, der geht jämmerlich zugrunde. Mein Vater sah zum Schluss aus wie Buchenwald. Schlimm, einfach nur schlimm. Und für mich brach eine Welt zusammen, auch die Kirchenwelt. Ich wandte mich innerlich und auch äußerlich von Gott und der Kirche ab. Ging trotzdem noch zu Weihnachten und manchmal auch zu Ostern in den Gottesdienst, aber im Großen und Ganzen hatte sich das für mich erledigt. Mit 20 wurde ich zum Bergbaustudium delegiert. Die Wismut suchte damals ingenieurtechnisches Personal und so hatte ich dann auch das große Glück, einen Brief mitzubekommen fürs Wahlkreiskommando, die mich dann zum Grundwehrdienst zogen. Alle anderen mussten 3 Jahre zur Armee gehen, die studieren wollten, und ich bin zum Grundwehrdienst gezogen worden. Und bei der Nationalen Volksarmee war Alkohol strengstens verboten. Aber was dort gesoffen wurde, die einen oder anderen von euch wissen es vielleicht, aber das war einfach nur Wahnsinn. Ich war in Erfurt und scherzhafterweise sagten mir, wenn wir nach 22 Uhr dort durchs Objekt gehen, dann kann man eigentlich nur mit Stahlhelm dort durchs Objekt gehen, weil aus allen Fenstern flogen die leeren Flaschen. Schlimm. Aber wir setzten dem Ganzen noch eins drauf. Wir verschafften uns Zugang zu Industriealkohol. Damit haben sie dort die Flugzeugoptiken gereinigt. Das Zeug war nicht vor Geld, man konnte nicht erblinden davon. Und als ich das erste Mal getrunken habe, in meinem Muckerbecher, ne, ich weiß nicht, wer das noch kennt, so großer Becher, halb voll dem Zeug, halb voll Cola, und das wurde richtig warm. Und es schmeckte auch nicht widerlich. Aber die Wirkung kam mit einem Schlag. Ich musste auf die Toilette, das war eine Treppe höher, und als ich zurückkam, flog ich die Treppe hinein. Mir riss es die Beine weg. Und es war auch so, andere haben den Alkohol mit reingeschleppt in die Kaserne und wir haben das Zeug nach Hause geschmuggelt. Und ich muss noch dazu sagen, wenn die uns erwischt hätten, wären wir alle nach Schwedt gegangen. Wir haben 6 Soldaten in 5 Monaten 100 Liter vertilgt von dem Zeug. Die Schnellrechner unter euch können mal kurz ausrechnen, wie viele Flaschen Fusel das sind. Ich sag's euch, das sind 428 Flaschen 32%igen Schnaps. Muss man erstmal schaffen zu 6 in 5 Monaten. Während der Armeezeit kam die politische Wende. Wir wurden dann entlassen, ein Vierteljahr eher. Also ich musste nur ein Jahr und ein Vierteljahr dienen. Und Bergbau hatte sich für mich erledigt. Denn die Russen hatten sich inzwischen zurückgezogen aus der Wismut. Und die Kaderabteilung sagte zwar, ich könnte das Studium trotzdem machen. Aber ich habe gedacht, nee, hier hast du keine Zukunft. Ich hätte es machen sollen, wäre ich vielleicht jetzt noch bei der Wismut. Aber vielleicht hätte ich mich auch totgesoffen. Was habe ich gemacht? Ich bin auf den Bau gegangen. Vom Regen in die Traufe. Im Bergbau haben wir nur nach der Schicht gesoffen. Weil wer unter Tage mit Schnaps erwischt worden ist, der ist fristlos entlassen worden. Auf dem Bau ging es schon in der Frühstückspause los. Das war gang und gäbe. Eine Flasche oder 2 Flaschen Bier zum Frühstück, zum Mittag und dann zwischendrin auch mal. Wenn jemand Geburtstag hatte, dann hat man auch mal 4 Flaschen zum Frühstück getrunken. Ja, 1993 verlor ich innerhalb von kürzester Zeit eine halbe, vielleicht auch eine dreiviertelste Existenz. Meine damalige Freundin, die verließ mich, weil ich angeblich zu viel trank. 2 Wochen später fuhr ich mein Auto mit 2,8 Promille an einen Brückenpfeiler. Und weitere 2 Wochen verlor ich auch noch meinen Arbeitsplatz. Ich war zu dem Zeitpunkt auch noch bei der Feuerwehr. Wurde auch nichts getrunken. Aber wir sollten zu einem Wettkampf fahren, damals zur Thüringen-Meisterschaft, Löschangriff. Und mein Chef, mein damaliger Chef auf Arbeit, sagte zu mir: Herr Gerz, Sie kommen morgen auf Arbeit, den Samstag, oder Sie können am Montag zu Hause bleiben. Zu dem Zeitpunkt hatten wir aber schon jeden Tag 3 Überstunden gemacht und ich bin zur Feuerwehr gegangen und blieb dann Montag auch zu Hause. Es gab dann auch ein arbeitsgerichtliches Verfahren. Ich habe das Verfahren auch gewonnen, aber ich hatte meinen Arbeitsplatz nicht mehr. Und das saß ich nun fest auf diesem Dorf, wo früh gerade mal ein Bus nach Grimmitschau fuhr und sonst nichts. Und bei Wind und Wetter ging es mit dem Fahrrad zu den vielen Gelegenheitsjobs. Denn ich habe immer mal meine Arbeit auch verloren, weil ich so durstig war. Zu diesem Zeitpunkt sah ich gar nicht ein, dass ich ein Problem haben könnte. Obwohl im Polizeiprotokoll drinnen stand, trotz der 2,8 Promille, dass ich gerade ausgelaufen bin, dass die Fingerprobe in Ordnung war und dass ich keine Trunkenheitssymptome hätte. Mit 2,8 Promille. Ich habe dann zwischenzeitlich Kontakt zu einer Blaukreuzgruppe gefunden in Langhessen, dort wo auch mein Vater seine Freiheit gefunden hat. Und von dort wurde ich dann 1995 zu einer Besinnungswoche nach Bad Blankenburg geschickt. Diese Besinnungswoche stand unter dem Thema Lebenswende statt Lebensende. Ein tolles Thema, dachte ich mir. Denn ich war schon auf der Suche nach etwas anderem, weil so konnte es eigentlich nicht weitergehen. Aber ich wollte gar nicht einsehen, dass die mir dort was von Gott oder von Jesus Christus erzählen können. Ich wusste doch alles. Ich habe doch alles durchlaufen. Ich hatte doch schon so ein bisschen Karriere gemacht bei der Kirche. Mit Konfirmandenunterricht, mit junger Gemeinde. Was wollten die mir dort noch erzählen? Und ich habe Widerstand geleistet. Ich habe die Bibelarbeiten dort gestört. Und auch sonst war ich kein feiner Zeitgenosse dort. Bis zum drittletzten Tag. Da sprach mich eine Predigt an, die mir eine schlaflose Nacht bereitet hat. Und ich habe den ganzen Dreck, der in meinem Leben war, aufgeschrieben. Und da war der Ehebruch noch das harmloseste. Es war auch Mord dabei. Auch eine Freundin von mir, wir hatten ein Kind abtreiben lassen. Sie war 16, ich war 17, aber sind alles keine Entschuldigungen. Das alles stand mir vor Augen, der ganze Dreck meines Lebens. Und dann bin ich unters Kreuz gegangen, zum Helmut Lange, werden auch einige von euch kennen, und habe mein Leben an den Herrn Jesus Christus übergeben. Aber was ich dort gemacht hatte, das Ausmaß, habe ich erst ein reichliches Jahr später verstanden. Aber die Früchte kamen schon. Ich musste dann zur MPU, medizinisch-psychologische Untersuchung, im Volksmund liebevoll Idiotentest genannt, und habe diesen Idiotentest beim ersten Mal bestanden. Obwohl es damals schon, ist jetzt noch um einiges schärfer geworden, der Idiotentest, damals schon alles, was über 2,5 Promille kam, musste mindestens zweimal antreten. Ich habe den Führerschein gekriegt. Und ich war auch noch nicht frei vom Saufen. Und der Herr Jesus hat mich auch bewahrt, dass ich den Führerschein behalten habe. Die richtige Freiheit vom Alkohol kam dann am 6. Mai 1996. Und da war ich von jetzt auf dann frei. Ich hatte keine Entzugserscheinungen, nichts. Ich war frei. Vorneweg habe ich gezittert, ich hatte Krampfanfälle, so ähnlich wie ein epileptischer Anfall. Das ist, wenn man in Entzug reinkommt. Man fällt um einfach, man weiß dann hinterher nichts mehr. Man hat ein paar Schotten, weil man irgendwo angeknallt ist. Das ist natürlich auch äußerst gefährlich. Ich habe ja damals alleine gewohnt. Ich hätte auch mich irgendwie so stoßen können, dass ich nicht wieder aufwache. Aber an dem 6. Mai war ich auf einmal frei. Und am darauffolgenden Tag fuhr ich nach Elbingerode zur Langzeittherapie, ins Diakoniekrankenhaus. Und ich wurde dann verlegt ins Degnerheim nach Wernigerode. Und dort waren auch die Pinguine, die Diakonissenschwestern, wir durften das sagen. Die haben da selber mit drüber gelacht, die Diakonissen. Und es sagte eines Tages die Schwester Johanna zu mir: Herr Gerd, wenn Sie lachen, da lacht der Herr Jesus aus Ihnen heraus. Jetzt könnte ich wieder zwei Nächte nicht schlafen. Aber mir wurde der Schritt zur Besinnungswoche richtig bewusst. Etwas Neues hat angefangen. Ich hatte mich bekehrt, 1995, in Bad Blankenburg. Hab dann die Therapie abgeschlossen und es pegelt sich alles wieder ein. Ich bekam sogar eine berufliche Reha. Denn auf dem Bau war ein bisschen schlecht, wenn man so gerade frisch raus war, schon viele gefahren. Und es war auch eine schwierige Zeit, weil normalerweise hat das Arbeitsamt gesagt, Sie kriegen eine berufliche Reha, wenn Sie von der Therapie wiederkommen. Kam von der Therapie wieder, bin nochmal auf den Bau gegangen, um die Zeit zu überbrücken. Haben die auf einmal gesagt, ja, Sie haben doch Arbeit, wir brauchen Sie doch nicht zu rehabilitieren. Dann hat mein Hausarzt gesagt, ich schreibe Sie jetzt so lange krank, bis wir diese Rehabilitation durchhaben. Und da war ich über 2 Jahre zu Hause. Ich war kerngesund, ich konnte arbeiten. Da kommen von allen Seiten, die faule Sau kann doch arbeiten gehen, was macht denn der daheim? Und man hätte auch zerbrechen können in dieser Zeit. Und nach reichlich 2 Jahren saßen wir alle nochmal zusammen, die Berufsgenossenschaft, der Rentenversicherungsträger und das Arbeitsamt. Und dann wurde endlich beschlossen, dass ich eine kaufmännische Ausbildung bekam. Hab dann auch diese Ausbildung gemacht und mein Leben lief wieder in richtig guten Bahnen. Mit einer Ausnahme, es wollte sich keine Familie einstellen. Und zuerst habe ich meine Gotteskindschaft in Frage gestellt. Dann habe ich gedacht, ja, hat Gott vielleicht Lieblingskinder? Ich bin auch eines seiner vielen Lieblingskinder. Und er hat mir nicht nur eine, sondern 3 Frauen geschenkt. Zur Zeit mit den damit verbundenen Problemen. Meine Kinder sind jetzt 15 und 16 und gehen ihre eigenen Wege. Mit Jugendclub und alles, was so die Welt zu bieten hat. Ja, 2003 im November konnte ich mich völlig sorglos in die Arme des Vaters fallen lassen. Meine Mutter starb im Alter von 55 Jahren. Umgefallen, tot, und keiner weiß so richtig warum. Die größte Sorge zu dieser Zeit war, dass sie nicht bei Jesus sein könnte. Wenn sie bei uns war, wir haben zwar zu Tisch gebetet und wir hatten damals auch mit Jugendchor ein Musical aufgeführt, Felsenfest. Das war auch sehr evangelistisch, das hat sie auch 2-mal mit angehört. Aber richtig Gewissheit werde ich erst in der Ewigkeit haben. So ist die Sorge zwar kleiner geworden, aber es treibt mich schon hin und wieder noch um. Und jetzt darf ich schon über 22 Jahre frei sein und darf mitarbeiten am Reich Gottes, in der Blaukreuzarbeit. Denn die Trinkerrettung ist nicht nur die Rettung von Grabesrand, denn die Säufer sitzen am Grabesrand. Es ist auch immer Wegweisung hin zum ewigen Heil zu Jesus Christus. Es nützt keinem, wenn er nur trocken wird. Noch ein schönes Geschenk war 2010, als der Herr Jesus mich auch frei gemacht hat von dem Rauchen. Denn das trieb mich auch noch um. Mein Vater ist dran kaputt gegangen. Und ich habe auch ganz schön straff geraucht. Und da war ich dann auch auf einmal frei. Ich weiß, dass viele dafür gebetet haben. Und bin dankbar, dass ich jetzt auch über 8 Jahre frei sein darf von der Qualmerei. Im Mai 2014 erhielt ich einen Anruf, der mich erschütterte. Zunächst erkannte ich die Stimme nicht. Ich vernahm nur, dass sie Sandra hieß. Und auf einmal hieß es, Papa liegt im Sterben. Und da fuhr es mir durch alle Glieder. Mein alter Kumpel Waldi liegt im Sterben. Wir sind durch dick und dünn gegangen. Wir haben zusammen gesoffen. Haben zusammen gelacht, ganz viel Fets gehabt. Wir waren zusammen bei Sachsenring-Zwickau oder auch mal bei Wismut Aue unterwegs. Ich war Trauzeuge, als er heiratete. Und er erlebte auch meine Kontrollverluste und hat mir versucht zu helfen. Er selbst führte ein relativ normales Familienleben mit Frau und Kindern, aber auch mit regelmäßigem Alkoholkonsum. Waldi wäre im September 2014 50 geworden. Er erlebte auch, wie ich frei wurde, und er hat viel mit an unserem Haus gewerkelt. Er war immer da, wenn man ihn brauchte, einfach ein guter Freund. Aber immer wieder hatte er auch Probleme mit dem Trinken. Aber anders als ich, er war Spiegeltrinker. Ich war Kontrollverlusttrinker. Bei mir musste alles, was ging, rein. Und er hatte das relativ im Griff. Im Jahr 2010 eine schwere Operation an der Bauchspeicheldrüse. Dann erstmal eine Weile trocken und immer mal wieder trocken. An jenem Montag ist er freiwillig ins Krankenhaus zur Entgiftung. Und ich muss dazu sagen, hat mindestens 3 Wochen auf diese Entgiftung gewartet. Und wenn ein Alkoholiker weiß, dass er zur Entgiftung geht und er muss so lange warten, dann steigert er sich dort hinein und dann säuft er noch mehr als vorneweg. Am Dienstag haben viele Organe versagt. Die Ärzte hatten es wahrscheinlich auch falsch eingeschätzt. Er hatte schwer Diabetes und nahm einiges an Medikamenten. Und jetzt kommen die Entzugsmedikamente noch dazu. Und das hat zu diesen multiplen Organversagen geführt. Als meine Frau und ich ihn im Krankenhaus besuchten, schlief er. Die Ärzte sagten, nur noch 2 Tage. Und wir waren in diesem Raum, er war allein im Zimmer und wir mussten dort raus. Wir spürten, der Tod ist hier anwesend. Am darauffolgenden Tag hielt ich eine Blaukreuzstunde in Schwarzenberg und ich habe auch von der Begebenheit mit dem Waldi erzählt und im Anschluss beteten wir auch nochmal für den Waldi. Und an diesem Abend starb er und seine Frau sagte mir später, dass etwa zu demselben Zeitpunkt er noch mal kurz die Augen öffnete. Aber auch da will ich nicht zu viel hineinlegen. Aber man macht sich schon so seine Gedanken. Und ich habe meinen Kumpel dann auch beerdigt. Alle beide Hartz IV, die waren nicht in der Kirche, die konnten sich auch keinen Grabredner leisten. Und die Jana fragte mich, Jörg, könntest du dir vorstellen, dass du ein paar Worte sagst? Gesagt, gib mir Bedenkzeit. Hab drüber nachgedacht, dann habe ich zu ihr gesagt, wenn ich was vom Glauben sagen darf, mache ich's. War sie damit einverstanden, hat mir freie Hand gelassen. Und ich habe dann auch klar gesagt, dass der Friedhof einen Eingang und 2 Ausgänge hat. Den einen zur ewigen Herrlichkeit, den anderen zur ewigen Verdammnis. Und ich habe auch gesagt, dass ich nicht weiß, ob der Waldi diesen Weg noch im letzten Moment ergriffen hat. Denn es wusste keiner. Wir haben zwar die vielen Jahre auch für ihn gebetet, meine Frau und ich. Und Jesus hat auch versprochen, dass alle Gebete, die im Willen des Vaters sind, erhört werden. Der Wille des Vaters ist ja, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber reichten diese Gebete aus? Hatte er den guten Hirten noch ergriffen? Oder war König Alkohol sein Hirte? In den 80er Jahren fand ein Polizist in einer Telefonzelle einen Zettel mit den folgenden Zeilen. König Heroin ist mein Hirte. Mir wird immer mangeln. Er bringt mich hinab in den Schmutz und führt mich zum sorgenvollen Wasser. Er zerstört meine Seele, er führt mich auf bösen Straßen. Ja, ich werde wandeln durch das Tal der Armut und das Böse fürchten. Denn du, Heroin, bist bei mir. Deine Spritzen und Kapseln versuchen mich zu trösten. Er entleert den vollgedeckten Tisch vor dem Angesicht meiner Familie. Er raubt die Vernunft aus meinem Kopf, mein Kelch voll Zorn fließt über. Wahrlich Heroin hingegeben, soll ich dahin schleichen alle Tage meines Lebens. Und ich will leben im Haus der Verdammten. Wahrlich, dies ist mein Psalm. Eine junge Frau schrieb diese Zeilen und diese junge Frau fand nie den Weg aus ihrem Gefängnis. Sie starb verzweifelt an ihrer Sucht. Wie anders ist da die Verheißung Gottes, ein Versprechen, das er all denen gibt, die bereit sind, ihm nachzufolgen. Und die Not dieser Frau. Sicherlich kannte sie den Psalm, kannte sie das Original. Vielleicht ist sie in einer christlichen Familie aufgewachsen, vielleicht war sie sogar bekehrt. Für Heroin kann man auch Alkohol einsetzen oder Fußball oder Smartphone oder was auch immer jeder so als Götze in seinem Herzen trägt. Ich lese uns das Original. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen. Der 23. Psalm ist wohl das meist geliebte Gedicht der Weltliteratur. Ob in schönes Versmaß gebracht, gesungen oder in einer Sonntagsschulfeier aufgesagt, es hat eine unvergängliche Anziehungskraft und eine unsterbliche Botschaft. Eine unsterbliche Botschaft. Gesegnet sei der Tag, schrieb ein alter Theologe, als Psalm 23 das Licht der Welt erblickte. Little Prouds Inhaltsangabe ist wohl kaum zu übertreffen. Das Geheimnis eines glücklichen Lebens. Alle Bedürfnisse befriedigt. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das Geheimnis eines glücklichen Sterbens. Alle Furcht beseitigt. Auch wenn ich wanderte im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Das Geheimnis einer glücklichen Ewigkeit. Jedes Verlangen ist erfüllt. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens, und ich kehre zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Trotz seiner weltweiten Beliebtheit gilt dieser Psalm nicht jedermann. Nur diejenigen können ihn auf sich anwenden, die auch das Recht haben zu sagen, der Herr ist mein Hirte. Es ist wahr, der gute Hirte starb für jeden. Aber nur solche, die ihn durch einen bestimmten Glaubensakt auch in ihr Leben lassen, haben das Recht zu sagen, dass sie seine Schafe sind. Sein Rettungswerk reicht aus für alle. Aber wirksam ist es nur für diejenigen, die tatsächlich an ihn glauben. Alles hängt also von dem persönlichen Fürwort mein ab. Mein Hirte. Wenn er nicht mein Hirte ist, gehört mir der Rest des Psalms auch nicht. Andererseits, wenn er wirklich mein ist und ich sein, dann habe ich alles in ihm. Alles in ihm. Er weidet mich auf grüner Aue und führet mich zum frischen Wasser. Mir wird es weder an Speise für meine Seele noch für meinen Leib fehlen, weil er mich auf grüner Aue weiden oder lagern oder niederlegen lässt. Ich weiß nicht, wie das ist bei den Geschwistern, die in den Konzentrationslagern der Nazis oder der Kommunisten waren oder sind, ob es da vielleicht so eine Art Himmelsbrot gibt. Denn es ist ja verheißen, dass er uns versorgen will. Ich weiß es einfach nicht. Es ist auch leicht, hier zu sagen, in einem Land, wo wir reichlich zu essen haben. Es wird mir auch nicht an Erfrischung fehlen, weil er mich zu stillen Wassern führt. Er erquickt meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Es wird nicht an Lebenskraft mangeln, denn er erquickt unsere Seelen. Oder belebt sie oder stellt sie wieder her. Mir wird es auch nicht an moralischer Ausrichtung fehlen, denn er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Da wurde gelacht über den Jungen, der beim Aufsagen des 23. Psalms etwas aufgeregt war und in Panik geriet. Und er sagte, der Herr ist mein Hirte, ich sollte mich nicht fürchten. Aber er hatte genau recht, er hatte den Sinn des Psalms genau verstanden. Wenn der Herr unser Hirte ist, brauchen wir uns nicht zu fürchten. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Wir brauchen vor dem Tod keine Angst zu haben. Im Tal der Todesschattens brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn der Hirte ist ganz nah bei uns. Der Stachel des Todes ist die Sünde, die nicht bekannt und die nicht vergeben ist. Aber Christus hat in Bezug auf den Gläubigen dem Tod den Stachel geraubt. Er hat unsere Sünden ein für allemal weggenommen. Er hat unsere Sünden weggenommen und nun ist das Schlimmste, was uns der Tod antun kann, in Wirklichkeit das Beste. So können wir singen, O Tod, O Grab, nicht fürchte ich eure Macht. Die Schulden sind gesühnt, als Jesus in der finstern Kreuzesnacht das trug, was ich verdient. Nach Margaret Carson. Es ist wahr, Christen mögen eine gewisse sorgenvolle Vorahnung haben vor dem, was den Tod so begleitet, die ganzen Leiden und alles, was damit zu tun hat. Und sie hörte, wie ein alter Gläubiger sagte, mir macht es nichts, wenn der Herr mein Zelt hier abbricht, aber ich hoffe, er tut es sanft. Und es bewegte die Menschen zu allen Zeiten. Ich erinnere an das Lied, der Mond ist aufgegangen. Dort heißt es in einer Strophe, willst endlich sonder Grämen uns aus dem Leben nehmen durch einen sanften Tod. Die Menschen haben sich zu allen Zeiten nach einem sanften Tod gesehnt. Es ist ebenfalls wahr, dass wir gewöhnlich keine Gnade zum Sterben bekommen, bevor wir sie nötig haben. Doch bleibt die Tatsache, dass der Tod seinen Schrecken verloren hat, weil wir wissen, sterben bedeutet, bei Christus zu sein. Und das ist das weitaus Bessere. Sterben ist Gewinn. Wie das dann aussieht, wenn es zu weit ist, das wage ich gar nicht mehr auszumalen. Denn wer weiß, durch welches finstere Tal ich selber, vielleicht auch ihr, noch gehen müssen. Aber wir haben jetzt schon die Zusage, dass wir uns auch ein Stück weit darauf vorbereiten können und uns, wenn es zu weit ist, an diese Verse zu erinnern. Der Stecken und der Stab des Hirten sind Quellen des Trostes, der Führung, aber auch des Schutzes. Wann immer nötig, kann er den Stecken auch zur Züchtigung einsetzen. Und die meisten Schafe brauchen auch diesen Dienst von Zeit zu Zeit. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. In der Zwischenzeit bereitet der Hirte vor uns einen Tisch im Angesicht unserer Feinde. Auf dem Tisch sind all die geistlichen Segnungen ausgebreitet, die er uns durch sein kostbares Blut erworben hat. Der Tisch stellt all das dar, was wir in Christus besitzen. Obgleich von Feinden umgeben, genießen wir diese Segnungen in Frieden und Sicherheit. Jowett stellt es so dar. Die Gastfreundschaft im Nahen Osten garantiert die Sicherheit des Gastes. Alle geheiligten Gesetze der Gastfreundschaft versammeln sich um ihn zu seiner Verteidigung. Er wird ins Haus oder ins Zelt geführt, Nahrung wird vor ihn hingestellt, während seine ferngehaltenen Verfolger vor der Tür oder vor dem Zelt stehen bleiben müssen. Er salbt auch unser Haupt mit Öl, Hirten salben die Köpfe ihrer Schafe, um Wunden zu heilen. Bei Priestern spricht die Salbung mit Öl von der Weihe für ihr Amt. Für Könige ist die Salbung mit Öl mit der Krönung verbunden. Und jeder Gläubige ist in dem Augenblick mit dem Heiligen Geist gesalbt, in welchen er den Erretter annimmt. Und diese Salbung versichert ihn auch des Lehrdienstes des Geistes Gottes. Wenn wir an all diese Reichtümer der Gnade denken, die wir in Christus haben, können wir nur dankbar staunen und feststellen, mein oder unser Becher fließt über. Ja, Jesu Gnade ist ohne Ende, ganz unverdient sind wir geliebt und ewig stark sind seine Hände, durch die er uns so reichlich gibt. An frischen Quell auf grünen Matten sein reicher Segen sich ergießt und selbst im Tal der Todesschatten mein Becher stets noch überfließt. Nach Annie Johnson Flint. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Zum Schluss ist noch von dem Geheimnis einer glücklichen Ewigkeit die Rede. Das ganze Leben lang begleitet von Gottes Güte und Gnade kommen wir schließlich im Vaterhaus an, in unserem ewigen Zuhause. Wenn wir an all das denken, müssen wir G. King recht geben, wenn er sagt, was für glückliche Bettler sind wir doch. Was für glückliche Bettler. Die meisten von uns oder keiner von uns wird wohl im Heroin gefangen sein. Aber es gibt zu viele Gefängnisse. Ich hatte es vorhin schon erwähnt, das Smartphone, der Fußball, was auch immer. Jesus Christus ist der Einzige, der uns aus diesen Gefängnissen befreien kann. Vertraue ihm, er lässt dich nicht im Stich. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, hab Dank, dass du der gute Hirte bist. Hab Dank für jeden, der das schon erfahren durfte, der deine Hand ergriffen hat. Ich darf dir noch einmal ganz persönlich danken für die Freiheit vom Trinken und auch für die Freiheit vom Rauchen. Und du rufst hinein in diese Welt, willst Menschen retten, egal ob sie in einer grausamen Grube stecken oder wo auch immer sie sich verstecken und wo sie versucht sind, in die ewige Verdammnis zu gehen. Dort kannst du sie überall herausholen. Ich will dich bitten, dass du uns dazu bereit machst, den Menschen zu sagen, dass bei dir ewige Freiheit ist. Das kann in unserem Alltag sein, durch ein Zeugnis, durch eine Einladung zu einer Evangelisation. Das kann auf vielfältige Weise geschehen. Du hast so viele Möglichkeiten uns auch geschenkt. Es gibt Traktate, es gibt Predigten, es gibt so viele Material. Schenk uns einfach, dass wir deine Zeugen sind, Herr Jesus. Und ich danke dir auch für unsere Hauskreisversammlung. Ich danke dir, dass du uns so zahlreich immer zusammenführst. Und ich bitte dich, wenn Seelen zu uns kommen, die dich noch nicht kennen, dass du ihre Herzen anrührst, dass sie gerettet werden für Zeit und Ewigkeit. Amen.